Ich kann den Computer mal kurz aufdrehen, damit Sie ganz kurz noch einen Eindruck haben, was ich da mache. Aber warten Sie, drehen Sie mal auf. Sie können auch so gelegentlich einen Blick darauf werfen.
Herbert W. Franke in seinem Arbeitszimmer in einem alten Bauernhaus in Wolfratshausen bei München. Der 89-Jährige arbeitet gerade an einer virtuellen Welt, durch die man sich mittels Tastatur bewegen kann.
Das ist nämlich eine elektronische Galerie. Computerkunst hauptsächlich. Das sind alles, was Sie da sehen, das sind alles Bilder von mir.
Herbert W. Franke geht es nicht nur darum, sein eigenes Werk für Interessierte zur Verfügung zu stellen. Der Pionier der Computerkunst sieht die Z-Galaxy als Pilotprojekt für zukünftige Entwicklungen.
Das ist nicht nur Spielerei, sondern erstens einmal glaube ich, dass man künftig Galerien, zumindest die elektronischen, also Computerkunst und sowas, wo es noch viel mehr Vielfalt geben wird als heute, dass man die auf diese Weise dann besser vermitteln kann, als wenn ich irgendwo in einem Museum dann vor einem Apparat stehe.
Als Herbert W. Franke seine ersten Kunstwerke schuf, gab es noch gar keinen Computer. Franke hat in Wien Physik studiert und dann bei Siemens in Erlangen zu arbeiten begonnen. Nach seiner Arbeit in der Werbeabteilung wollte er etwas künstlerisch Neues machen. Der Physiker kam auf die Idee, die Labore von Siemens zu nutzen, um zum Beispiel mit Hochspannung Bilder zu erzeugen. Der Laborleiter war einverstanden.
Ja, hat er gesagt, ja, das können wir schon mal machen, nicht wahr? Ich habe dann das Papier besorgt. Der hat mich dann in sein Labor geführt und dann haben wir dunkel gemacht. Dann lag da das Papier und im dunklen Raum, da haben wir uns so ein bisschen bewegt und hat gesagt, so, jetzt müssen wir nur aus dieser Zelle herausgehen. Und es gibt schon eine gewisse Entladung, nicht wahr? So, also Achtung. Es wird auch ein kleines Geräusch geben. Da kann man zuschauen, wenn das immer näher und näher kommt. Und dann war es ungefähr so weit. Und batsch, hat es gemacht. Eine Ladung ist da durch das ganze Gehäuse gegangen. Da haben wir also warten müssen, bis das wieder normale Verhältnisse eingestellt haben. Und dann sind wir reingegangen und dann war das ganze Papier verkrustet. Und von einer Entladung war keine Rede.
Weitere Versuche wollte der Laborleiter nicht mehr machen. Franke entdeckte dann das Siemens-Fotolabor für sich und stellte wichtige Fotoserien her. Doch die Firma Siemens hatte noch weit mehr für Franke zu bieten. Er konnte den Leiter des Röntgenlabors dazu gewinnen, eine Werkgruppe mit ihm zu bilden und gemeinsam zu experimentieren.
Ich habe eine Damenhandtasche mir ausgeborgt und habe den Inhalt röntgenisiert und so weiter. Und dann habe ich die Idee gehabt, dass Obst, da müssen aber die Strahlen viel weicher sein, weil die Substanz auch viel durchlässiger ist. Und jetzt konnten wir zwar Blumen und auch bei Siemens machen, aber dann sagte der Herr Dr. Fries zu mir, also ich frage mich eigentlich, warum wir das zusammen machen. Wenn wir Blumen machen wollen, das kann ich auch allein. So habe ich gesagt, naja, das ist ja ein bisschen merkwürdig, denn wir haben ja gesagt, die Idee stammt von mir und waren daher wollen wir es zusammen, aber ich habe da im Prinzip nichts dagegen. Und wenn Sie meinen, können Sie es auch allein machen.
Der Laborleiter ging nicht in die Kunstgeschichte ein. Franke war bei Siemens ohnehin schon am Absprung und suchte sich andere Möglichkeiten. Er machte bei einem Röntgenarzt oder beim TÜV Aufnahmen. Herbert W. Franke wollte nicht nur optische Kunst, sondern elektronische Kunst machen. Er baute sich deshalb mit Fischertechnik eine Zeichenmaschine.
Und ich habe also dann einen Freund von mir, einen Studienkollegen, auch Schulkollegen sogar, der auch studiert hat wie ich Physik, und habe gesagt, also es ist halt schade, dass ich keine Apparatur habe, wo man viel mehr Varianten machen könnte. Man hört immer so vom Computer, und aber das ist natürlich für mich nicht zugänglich. Und da hat er gesagt, weißt was, wenn du willst, baue ich dir einen Analogcomputer.
Nun brauchte Franke aber noch ein Ausgabegerät, und auch das bekam er von einem Freund, einen Oszillographen. Wenn er die Stromspannung veränderte, konnte er variantenreiche Bilder erzeugen. Das war der Beginn der Computerkunst.
Andreas Hübner, der hat mir geraten, also nicht zu sagen, dass es ein Computer ist. Sonst würden die anderen alle nachmachen, was ich da mache. Das wäre doch zu einfach. Und ich sollte es anders nennen, also dieses Ausgabegerät, das heißt Oszillograph, und ich habe das ein Oszillogramm genannt. Und das hat sich dann schon ein bisschen als eine Enttäuschung erwiesen, denn es gab dann andere, die mit einem Oszillographen später dann auf die Idee kommen, mit einem Analoggerät und Oszillographen zu arbeiten und das aber dann ein Computerbild, nur ein analoges, genannt haben.
Franke dachte von Anfang an über die theoretischen Grundlagen der neuen Kunst nach. Er schrieb ein Grundlagenwerk über kybernetische Ästhetik und veröffentlichte gemeinsam mit dem Fotografen Gottfried Jäger 1973 ein Buch über die Anfänge der apparativen Kunst. Franke wollte die erste Ausstellung über Computerkunst organisieren. Die Wiener Sezession war zunächst interessiert, sagte dann aber überraschend ab.
Wir haben natürlich Exposés geschrieben und beschrieben, was da geschehen soll und was man machen kann. Und es hat jetzt jemand aus Linz, der etwas mit Bildgestaltung zu tun hat, in die Hände gekriegt, dieses Exposé, nämlich der Intendant des Fernsehsenders Linz, Dr. Leopoldseder.
Er war hoch erfreut, dass ich auf ihn gekommen bin. Und ich sagte ihm, naja, wir planen hier ein Festival, können Sie uns hier beraten, können Sie hier einen Beitrag leisten. Ich habe Ihre Bücher gelesen und ich bin ganz fasziniert, denn ich glaube, dass diese Thematik ganz wesentlich für die Zukunft sein wird.
So Hannes Leopoldseder, ehemaliger Intendant des ORF Oberösterreich. Das war 1979 und die Idee zur Ars Electronica, die noch im selben Jahr stattfand, war geboren. Damals nahmen rund 20 Künstler teil. Heute sind es mehrere hundert Künstler und Wissenschaftler.
In der Folge machte er ein Science-Fiction-Symposium. Aus aller Welt kamen die Science-Fiction-Autoren in Linz zusammen zu einem zweitägigen großen Symposium. In den Katalogen war er noch einige Male vertreten mit Aufsätzen. Und er war dann noch beteiligt beim Prix Ars Electronica. Wie ich das Konzept erstellt habe, habe ich ihn als Berater mit einbezogen. Und insbesondere bei Computeranimation und bei Computergrafik.
Die Computerkunst hatte von Anfang an erbitterte Gegner. Heute überrascht es, wer sich aller gegen diese innovative Kunstrichtung aussprach. Der Zukunftsforscher Robert Jung zum Beispiel, bei einer Tagung, auf der Franke über Computerkunst sprach.
Robert Jung ist dann da aufgetreten, da waren Studenten da, die also weniger an Kunst interessiert waren, sondern eher an diese Zukunftsforschung. Da hat er den Studenten gesagt, er appelliert daran, dass sie sich wehren gegen den Computer. Und wurde auch ein bisschen diskutiert. Dann hat dann einer gefragt, ja, was sollen wir denn da eigentlich machen? Weil jetzt zum Beispiel bei den Vortrag über die Computerkunst, und da hat der Jung gesagt, da würde ich den Studenten raten, sich an den Händen zu fassen und auf der Straße zu tanzen.
Die ersten Jahre wurde die Ars Electronica nur verlacht. Die Beiträge wurden nicht als Kunst anerkannt, erinnert sich auch Christine Schöpf von der Ars Electronica.
Das wird zunehmend weniger. Computerkunst oder Medienkunst ist ja doch wirklich schon aufgenommen in allen Großausstellungen, ob das die Documenta ist oder die Biennalen, also alles, was es an großen Ausstellungen gibt. Es gibt zunehmend Museen, die sehr wohl Medienkunst ausstellen, aber wenn man so auf den Kunstmarkt selber schaut, also da, wo es ums Kaufen geht, da ist Computerkunst noch immer mit sehr viel Vorsicht behandelt, weil es geht um Fragen der Erhaltung. Nicht die Technik ändert sich ja dauernd. Es geht darum, um das Thema der Originalität. Da ist so ein Bereich, wo die Computerkunst wirklich am Markt, am Kunstmarkt, noch nicht so akzeptiert ist.
Herbert W. Franke entwickelte die Computerkunst unermüdlich weiter. Kurz nachdem die Fraktale Mitte der 70er Jahre entdeckt wurden, arbeitete er schon mit ihnen. Und er verwendete als erster Daten von Erdbeobachtungssatelliten. Franke war auch einer der ersten, der interaktive Kunstwerke schuf, sagt Penesta Dicker. Sie hat gerade ein Buch über interaktive digitale Kunst veröffentlicht.
Er versuchte immer irgendwie die neuesten Techniken eben für Kunst einzusetzen. Das zeichnet auch seine Kunstwerke in ihrer Innovativität aus.
wird die Wissenschaft in der Medienkunst jetzt wieder verstärkt aufgenommen. Also sehr, sehr viele Künstler arbeiten auch zusammen mit Wissenschaftlern in Instituten. Das heißt, dieses Zusammenkommen von Kunst und Wissenschaft, also künstlerischer Haltung durch den Machenden und Wissenschaft gegen Inhalten, ist jetzt eigentlich wieder sehr im Aufwind.
So Christine Schöpp von der künstlerischen Leitung der Ars Electronica. Herbert W. Franke musste viele Computerprogramme erst selbst programmieren, damit er zum gewünschten Ergebnis kam.
Ich glaube, dass seine vielen, vielen Grafiken, die er gemacht hat, dass die durchaus in der Kunstgeschichte bestehen bleiben. Weil sie einerseits so einen Aspekt der Pionierzeit wunderschön widerspiegeln und weil sie durchaus auch vom ästhetischen Standpunkt her, glaube ich, sogar wieder allmählich sehr an Bedeutung gewinnen. Diese Kunstwissenschaft, das diese Arbeiten ja ausdrücken.
Dass er programmieren kann, unterscheidet ihn von vielen anderen Künstlern. Aber was unterscheidet ihn von einem Programmierer? Die Computerkunstexpertin Penesta Dicker.
Frankes Kunstwerke haben einen sehr hohen Stellenwert im Bereich der Computerkunst. Er hat sich nicht nur mit der Technik befasst oder mit dem Programmieren, sondern auch mit dem Ästhetischen an sich. Dabei, wie er es mir einmal in einem Interview erzählte, dauert es tagelang, bis er ein erwünschtes Ergebnis hatte und bis er sich entschied, dann dieses als Kunstwerk zu definieren. Er hat sortiert, was er behalten will und was er als Kunstwerk sieht. Und das ist das, was meiner Meinung nach einen Künstler von einem Programmierer unterscheidet.
Machen wir da einmal weiter. Das sind also verschiedene Sachen aus meiner Arbeitszeit. Und mit verschiedensten Apparaturen, zum Beispiel hier, da können Sie durch Tastendruck Musik und Bilder bewegt machen. Das sind also alles Visualisierungen von Mathematik. Das ist mit Musik noch dazu. Das sind Fourier-Transformationen, also mathematische Dinge, die da jetzt ausprobiert wurden. Die Mona Lisa in einer etwas ungewöhnlichen Form, aber ich finde sie hübscher so. Und da zeige ich Ihnen jetzt etwas Bewegtes. Das ist nur ganz kurz. So schaut dann ein vorbereitetes Programm aus. Und ich kann dann wieder mit hier wie bei einer Schiebetafel Parameter ändern. Also Sie sitzen davor und komponieren irgendwas, ohne das Gerät, die geringste Mathematik verstehen zu müssen. Und das ist für mich eine Zukunft für Lernende.